Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pflegefamilien Deutschland, dem Podcast rund um das Leben und die Herausforderungen in Pflegefamilien. Heute freuen wir uns, besonders zwei inspirierende Gäste bei uns begrüßen zu dürfen. Anna und Lorenzo Wienicke, die Autoren des Buches Dein Crashkurs fürs Leben. Das Buch wurde von den beiden und Juri Galkin verfasst. Ihr Buch vermittelt essentielles Wissen zum Thema wie Finanzen, persönliche Entwicklung und Zusammenplanung. Also genau die Dinge, die junge Menschen oft in der Schule nicht lernen, aber im Alltag dringend brauchen. Für uns als Pflegefamilien ist das ein besonders wichtiges Thema. In dieser Folge sprechen wir darüber, welche finanziellen Grundprinzipien Kinder und Jugendliche lernen sollten und wie Pflegeeltern sie dabei sinnvoll begleiten können. Außerdem geben Anna und Lorenzo Tipps, wie Pflegefamilien langfristig finanziell abgesichert bleiben und welche einfachen Methoden sich im Alltag direkt umsetzen lassen. Freut euch auf eine spannende und praxisnahe Folge mit wertvollen Einblicken und sofort anwendbaren Ratschlägen. Bleibt dran und lasst uns gemeinsam den Grundstein für eine sichere finanzielle Zukunft legen. Ja, hi ihr beiden, grüßt euch. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, auch von meiner Seite, danke, dass ihr euch uns und unserem Thema widmet.
Ja, und danke, dass ihr da seid. Und ich würde direkt mit der ersten Frage einsteigen. So, uns würde interessieren und natürlich auch die Hörerin, was hat euch dazu inspiriert, das Buch Dein Crashkurs fürs Leben zu schreiben?
Ja, tatsächlich ist ja unsere Haupttätigkeit nicht Autorinnen und Autoren zu sein, sondern wir sind die Gründer des Zukunftstags und wir gehen mit diesem Projekttag an Schulen. Und in Crashkursen bringen wir Schülerinnen und Schülern bei, ihre eigenen Finanzen in den Griff zu bekommen, Grundlagenwissen zu dem Thema Finanzen, Steuern, Krankenkasse, erste eigene Wohnung. Und unsere Mission ist es einfach, jungen Menschen aufzuzeigen, dass diese ganzen Themen, vor denen man ja häufig so zurückschreckt und ein bisschen Berührungsängste hat, gar nicht so komplex sind, wie sie häufig wirken. Und mit dieser Arbeit sind wir tagtäglich in ganz Deutschland unterwegs und dann ist irgendwann ein Verlag auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir nicht das Wissen, was wir daraus generiert haben, auch im Buch zur Verfügung stellen wollen. Und das war natürlich ein super cooles Projekt und so ist das Buch Dein Crashkurs fürs Leben entstanden.
Und vor allem halt auch eine wichtige Ergänzung. Ich meine, das, was uns ja antreibt, wo wir tagtäglich mit konfrontiert sind, ist dieses Sprichwort, was sich in Deutschland ganz festhält, über Geld redet man nicht. Und Unsere Mission ist so ein bisschen, über Geld sollte man eben doch reden. Das ist in den Ländern, wo die finanzielle Bildung besser ist, ein ganz ausgeprägter Faktor, dass in Familien am Abendessenstisch über Finanzen viel offener geredet wird, Standard. Und unsere Idee war, dass wir gedacht haben, diese Opportunity mit dem Buch ist ja eigentlich eine schöne Möglichkeit, das, was wir in den Schulen vermitteln, an den Familientisch zu bringen. Die Vision dahinter ist, hinter diesem Buch, dass man sich den so kauft als Familie oder auch als Pflegefamilie in diesem Fall einmal am Abend ein paar Seiten liest und darüber spricht und es so ein bisschen so ein Dialogstarter eigentlich sein sollte. Und deswegen haben wir uns damals die Mühe gemacht, neben den Zukunftstag noch das Buch zu schreiben. Und wir haben jetzt auch schon häufig gehört, dass das genauso verwendet wird. Und das ist natürlich das, was uns dann auch wiederum sehr, sehr glücklich macht.
Ja, ich habe das Buch tatsächlich von vorne bis hinten durchgelesen und habe so einzelne Dinge gesehen, die ich mir vor Jahren irgendwie selbstständig aus dem Internet recherchiert habe. Was ist ein ETF und wo gehen welche Steuern hin etc.? Das hätte ich mir irgendwie früher gewünscht. Also es ist auch irgendwie gar nicht schwer geschrieben, sondern ganz leichte Kost, für jeden verständlich, finde ich.
Ja. Total, das habe ich auch gedacht. Also ich habe das gelesen und dachte, ach, es hört sich irgendwie so simpel an, weil wenn man sich sonst irgendwie damit beschäftigt, dann muss man irgendwie recherchieren und hat dann irgendwie schwere Texte. Und ich habe auch gedacht, das hätte ich gerne nach dem Abi gehabt, als ich dann ausgezogen bin und in eine andere Stadt und ein bisschen besser vorbereitet zu sein irgendwie,
Das ist tatsächlich das Nummer 1 Statement, was wir auch bei den Zukunftstagen immer von Erwachsenen hören, dieses, auch bei Bewerbungsgesprächen und so, wie gerne hätte ich das selber gehabt. Das ist auch ehrlicherweise das, was uns antreibt. Was mich interessiert, wenn ich den Ball einmal auch zurückwerfen darf, du hast gesagt, du hast das Buch vom Anfang bis Ende gelesen. Das freut uns natürlich immer sehr. Was hat dir am besten gefallen? Weil die Idee hinter dem Buch war ja auch so ein bisschen so eine Pralinschachtel zu machen mit ganz vielen Themenbereichen von klassisch Finanzen, Wohnen, über am Ende machen statt meckern, dass man eine andere Ebene hat. Hast du ein Lieblingskapitel? Nur so aus Autorensicht ist das ganz spannend.
Ich finde gerade, was so ja groß im Raum steht und was immer wieder geraten wird von Finanzberatern, ist ein ETF. So, und das finde ich total einfach erklärt, was ein DAX ist, was ein ETF ist und wie das aufgebaut ist. Und grundsätzlich das Thema ja Miete, Kaution, worauf achte ich bei einer Wohnungssuche beziehungsweise bei einem Gespräch bei einem Vermieter, so dass ich dem nicht alles aushändigen muss. Also so kleine Basic-Tipps, wo vielleicht jemand, der keine Erfahrung damit hat, wie so eine Besichtigung abläuft bei einer Wohnung und der dann private Fragen stellt, dass die dort einfach nicht den Raum haben müssen dürfen, ja. Genau, solche Tipps haben mir super gefallen, so Kleinigkeiten, so Details einfach auch mitunter, ja.
Euer Buch deckt ja viele grundlegende Lebensbereiche ab. Welche Aspekte des Finanzwissens haltet ihr für besonders wichtig, wenn man Kinder oder Jugendliche begleitet? Also speziell bei uns im Falle auch Pflegekinder, die oft vor besonderen Herausforderungen stehen oder auch haben.
Ja, da kann ich gut an das anschließen, was Lorenzo vorhin schon gesagt hat. Ich glaube, ganz wichtig ist es im Familienkontext, mit diesem Vorurteil zu brechen, über Geld redet man nicht. Und da einfach einen offenen Umgang mit zu pflegen. Also ruhig auch mal mit den Kindern drüber zu sprechen, was verdienen wir eigentlich und wo fließt das Geld hin und was machen wir vielleicht auch mit dem Geld, was am Monatsende hoffentlich noch übrig ist. Also auch dieses ganze Thema Sparen viel bewusster zu besprechen. Und dann ist ja so, ich glaube, um so richtig einen Überblick über seine Finanzen zu bekommen, die in den Griff zu bekommen und auch mittelfristig finanziell sich ein bisschen unabhängiger zu fühlen, ist es halt total wichtig, einfach so erstmal den Notgroschen anzusparen. Das ist das, was wir immer raten. Also wirklich zu sagen, okay, ich versuche jeden Monat einen Anteil wegzulegen und den auf dem Tagesgeldkonto anzusparen, um einfach für unsichere Zeiten auch mal einen Puffer zu haben. Und dann, wenn dieser Notgroschen da ist, der sollte so 3 Monatsgelder im besten Fall widerspiegeln, dann auch wirklich in das Thema zu gehen, was du, Rama, gerade schon angeschnitten hast, nämlich auch wirklich langfristig und breit gestreut zu investieren, weil das Geld dann halt für dich selbst arbeitet und du dich einfach langfristig finanziell unabhängiger machen kannst. Und einfach darüber zu sprechen und genau, sich darüber auszutauschen, wo fließt das Geld hin, was machen wir mit dem Geld und auch so eine Spardisziplin vorzuleben, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also diese Vorbildfunktion müssen sich, glaube ich, Eltern unabhängig davon, ob sie Pflegeeltern oder leibliche Eltern sind, bewusst machen. Das ist auch was, wo ich ganz ehrlich sagen muss, bei uns zu Hause war das jetzt auch nicht so, dass wir über Geld gesprochen haben. Meine Eltern hatten, glaube ich, auch häufig das Gefühl, so Geld kommt und geht und wir haben da gar nicht so richtig die Kontrolle drüber. So. Also ich habe das auch von zu Hause nicht so mitbekommen, dass man da sich bewusst mit auseinandersetzt. Aber es macht halt einen Unterschied, wenn man es tut. Und sich einfach bewusst zu machen, man hat da Kontrolle drüber und man kann anfangen zu sparen, man kann Budgets aufstellen für verschiedene Bereiche und sich halt dem Geld nicht so ausgeliefert zu fühlen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ich wollte mal ganz plakativ sagen, ich glaube bei Finanzen, also wir müssen natürlich ein bisschen unterscheiden, in unserem Buch geht es ja auch um solche Themen wie erste eigene Wohnung, also wir verstehen ja wirtschaftliche Bildung sehr breit, aber wenn wir jetzt zunächst in diesen Spitzenfeld der Finanzbildung bleiben, also so Altersvorsorge, Geld zurücklegen, sparen, da ist 80% Psychologie und 20% Wissen. Und der Fehler, den die meisten Leute machen, ist, dass sie den Anteil an Wissen, den sie brauchen, massiv überschätzen und das als Ausrede nehmen, nicht ins Machen zu kommen. Und das ist, glaube ich, das ist der ganze Witz hier. Und deswegen ist deswegen heißt das letzte Kapitel von unserem Buch Machen statt Meckern, weil wir vorher über die ganzen Themen reden und am Ende letztlich aber zu der Erkenntnis kommen, wenn ich aus Angst oder so nichts mache, dann kann ich alles Wissen der Welt haben, dann ist derjenige, der gar nichts weiß und einfach nur sein Geld irgendwie irgendwo anlegt, in der Regel besser da als der, der sich ganz viel eingelesen hat und am Ende da aber gar nichts macht, weil er so überfordert ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich habe das Gefühl, also da gibt es Menschen, die da mehr Ahnung haben als wir, wie man das so auch im Frühkindlichen schon rüberbringen kann, aber was ich machen würde, wenn ich irgendwann mal Kinder, Pflegekinder habe, ich würde Nummer eins, wie gesagt, ganz offen mit ihnen über Geld reden. Ich würde ihnen sagen, das verdiene ich. Ich würde mit ihnen transparent da reingehen. Und ich würde ihnen auch aufzeigen, wie wichtig es ist, von Anfang an die Disziplin aufzubringen. Anna hat das schon gesagt. Sparen, Altersvorsorge, Finanzplanung ist vor allen Dingen Disziplinsache. Und das merkt man ganz einfach. Wenn man es mit in seinen Studentenjob und 600 Euro Einkommen nicht schafft, 50 Euro oder 30 Euro oder 25 Euro jeden Monat zurückzulegen, dann wird man das, selbst wenn man 1 Million im Jahr verdienen sollte, weil man später ganz viel Glück im Leben hat, auch nicht schaffen, einen signifikanten Betrag zur Seite zu legen. Weil es ist immer einfacher, oder immer, wenn man sich nicht bewusst mit auseinandersetzt, zumindest bis für die allermeisten Einkommen gilt das, ist es leichter, einfach zu konsumieren, den Lebensstandard hochzuschrauben, und es braucht immer Disziplin zu sparen. Deswegen sind natürlich schon diese, ich meine, da gibt es ja viele Ansätze. Ich glaube, manche Familien machen das so, dass sie ihren Kindern irgendwie 10 Euro Taschengeld geben und dann erwarten, dass sie 2 Euro davon irgendwie ins Sparschwein werfen oder 3 Euro, damit man diese empfohlene 30% Sparquote direkt schon lernt. Und wenn man dann es besonders authentisch machen will, dann nimm nochmal 3 Euro weg und sag, das sind die Steuern oder so. Also so kann man so kann man sich da nähern. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man schnell klar macht, es ist einfach eine Disziplinfrage, ob ich von meinem Einkommen etwas zurücklege und kurzfristig auf Konsum verzichte.
Ja, also viele Pflegekinder von uns kommen aus schwierigen Verhältnissen und haben unterschiedliche Vorerfahrungen mit Geld. So, welche ersten Schritte würdet ihr Pflegefamilien empfehlen, um den Kindern einen gesunden Umgang mit Geld beizubringen? Also du hast jetzt ja auch, Lorenzo, vieles schon genannt und Anna, du ja auch. Aber was würdet ihr sagen, ist so die Basis, um einzusteigen mit den Kindern?
Also ich hatte auch selber die Erfahrung mit den Pflegekindern, die wir hatten, dass sie natürlich häufig, wie du schon sagst, aus Umfeldern kommen, wo, und das ist ja auch das Tragische, wo Mangel vorherrscht. Und ich glaube, häufig ist es bei solchen Leuten so, oder die Erfahrung habe ich zumindest gemacht, dass dann besonders so diese, besonders groß die Angst ist, etwas zu verlieren, was ja auch absolut verständlich ist, und vor allen Dingen auch besonders groß dieser Wunsch zu kompensieren da ist, und dann da häufig auch so ein Überkonsum rauskommt. Und deswegen, wie gesagt, ich glaube, das ist was viel tiefer ist als die Finanzbildung, was dahinter steckt und wo es auch so wichtig ist, dass, glaube ich, dann eine vernünftige Betreuung, psychologische Betreuung da ist. Aber ich glaube, es ist, also mein Gefühl aus meiner persönlichen Erfahrung ist, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man wieder so ein gewisses Vertrauen da reingibt, dass man sich auseinandersetzt mit Konsum, dass man sich damit auseinandersetzt, was brauche ich, wie viel tut mir gut, was ist jetzt eine Kompensation, wie viel, also weil häufig ist es ja schon so, dass da Menschen einfach überkompensieren, um einen Schmerz zu kompensieren, und das ist natürlich, also wenn man, solange man in dieser Situation steckt, ist Sparen ganz, 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 ganz schwer. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, einen reflektierten Umgang damit zu bekommen. Und das ist, ich kann nur das sagen.
Also ganz praktisch doch im Kern das, was du vorhin schon angesprochen hast. Also Taschengeld auszuzahlen und direkt beizubringen, oder sich gemeinsam auf einen Betrag zu einigen, den man spart, und dann auch gemeinsam zu gucken, guck mal, wie sich das Geld vermehrt, was ich zurücklege, obwohl ich gleichzeitig ja auch noch einen Anteil für Dinge habe, die mir Freude machen. Also ich glaube, der erste Schritt ist wirklich, diese Spardisziplin zu lernen, weil daraus ja alles andere folgt. Also wie gesagt, wenn ich nicht im Sparschwein sparen kann, kann ich nicht auf dem Tagesgeldkonto sparen, und wenn ich meinen Notgroschen nicht angespart habe, kann ich nicht in einen ETF sparen, oder es ist zumindest erstmal nicht sinnvoll. Nein. Also da gibt's ja schon diese Treppe, und deswegen Spardisziplin zu lernen ist, glaube ich, der erste Schritt, um halt einen gesunden Umgang mit Geld zu lernen.
Das dann auch wieder positiv zu verknüpfen, weil ich glaube, das ist auch, also ich meine, es bringt jetzt wirklich, auch da muss man die Kirche im Dorf lassen. Ist, natürlich sagt man, man soll früh anfangen zu sparen und so. Das macht am Ende einen Unterschied. Und das ist auch natürlich so, was Zinseszinseffekt und so betrifft. Aber jetzt ich halte es nicht so viel davon, dass man jetzt auf Krampf mit 14 schon fürs Alter spart. Es geht dann eher darum, mal positive Erfahrungen zu machen. Deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn man sein Kind beibringt, du legst ein Drittel von deinem Taschengeld zurück, und dann am Ende des Jahres kauft man sich dann davon irgendwas Großes und sieht, okay, wenn ich diese Disziplin aufbringe, kann ich davon dann auch einen großen Nutzen wiederum haben. Es geht quasi, ich glaube, es geht ganz viel darum, Geld Konsumverzicht auch einfach als was Positives abzuspeichern in diesen Jahren, wo sich noch so viele Prägungen in uns festigen können zumindest.
Ja, und ich nehme auch mit, Anna, das sagtest du ja eingangs, ja, darüber sprechen und dass wir ja oder viele einfach den Umgang damit und diese Offenheit, die Transparenz ja gar nicht vorgelebt bekommen haben, ja, weil das eben so ein sensibles Thema ist hier bei uns, ne? Genau, da fängt's an, würde ich so, nehme ich jetzt so für mich mit, ja.
Ich würde jetzt gerne nochmal mit euch darüber sprechen, was würdet ihr sagen? Ab welchem Alter sollte man mit der finanziellen Erziehung beginnen? Weil natürlich Taschengeld bekommt man ja schon recht früh. Würdet ihr sagen, das ist dann so in dem Grundschulalter vielleicht schon oder auch früher? Weil wann fängt man damit an? Oder ist es dann eher die Jugendlichen, die dann vielleicht auch schon eher für irgendein, weiß ich nicht, PlayStation, irgendwas Besonderes, irgendwas Cooles sparen können? Was habt ihr da für Ideen?
Also da muss man vorab sagen, finanzielle Erziehung ist nicht so unsere Expertise. Da gibt's Menschen, die da viel mehr Expertise haben, zum Beispiel die Claudia Müller. Da gibt's auch ein Buch, was genauso heißt wie das, was wir die ganze Zeit predigen, nämlich über Geld spricht man doch. Da geht's dann um die jüngeren Kinder. Mhm. Deswegen, was jetzt genau das richtige Alter ist, also ich kann von mir erzählen, ich habe, glaube ich, schon bevor ich in die Schule gekommen bin, so mit 5 angefangen, Taschengeld zu bekommen. Dann geht's mit 50 Cent los und mit 1 Euro steigert sich auf 2 und so weiter. Und ich glaube, das ist an sich ein guter Ansatz. Was ja unsere Expertise ist, ist eben Jugendlichen und jungen Erwachsenen dann auch wirklich mit auf den Weg zu nehmen, ihre Finanzen selbst in den Griff zu bekommen. Also da gibt's in der Erziehung, das ist so dieses Miteinander zwischen Eltern und Kindern oder Familie, innerhalb der Familie. Und dann geht es ja irgendwann darum, in diese finanzielle Selbstständigkeit zu kommen. Und ich glaube, da ist ein gutes Alter, so ab 16 wirklich sich auch, ja, das so anzustreben, da auch wirklich sich dann nicht finanziell unabhängig zu machen im Sinne von seinen Lebensunterhalt selbst zu finanzieren, aber wirklich auch so ein Bewusstsein für seine eigenen Finanzen zu haben und auch ein Verantwortungsbewusstsein zu sagen, okay, das ist das Geld, was ich vielleicht jetzt schon im Nebenjob verdiene oder zumindest das, was ich jetzt über einen längeren Zeitraum aus meinem Taschengeld angespart habe, und ich setze mich damit bewusst auseinander und ich lasse es eben nicht zum Beispiel jetzt einfach nur auf dem Girokonto liegen, wo es halt von der Inflation durch die Inflation eher weniger als mehr wird, sondern ich überlege, kann ich einen Großteil davon auf ein Tagesgeldkonto legen, wo es zumindest mal besser verzinst wird, oder fange ich vielleicht auch schon an, eher ab 18 aufwärts mal in den ersten ETF einzusparen und zu sehen, wie sich das Geld dort entwickelt. Da gibt es ja inzwischen auch wirklich niedrigschwellige Möglichkeiten durch die Trading-Apps, dass du wirklich auf dem Handy das verfolgen kannst. Und dann ist ganz wichtig, wenn dann nämlich dieses Interesse geweckt ist, auch festzustellen, was ist denn der Unterschied zwischen Investition und Spekulation? Weil das ist dann ja so im Teenager-Alter die nächste Falle, in die die Jugendlichen, wenn sie sich für das Thema interessieren, reintappen können, dass sie sagen, boah, wenn ich jetzt in eine super riskante Aktie investiere, kann ich irgendwie innerhalb von einem Tag 20% plus machen, und dann ist das aber Geld aber auch ganz schnell wieder weg, weil genauso kann ich das Minus machen. Und sich damit dann auch zu beschäftigen, dass halt investieren bedeutet, breit zu investieren, weil du damit Risiken ausgleichst. Am besten, wie gesagt, in ETF und nicht in Einzelaktien. Und wenn du dich dann dafür interessierst, kannst du auch mal in Einzelaktien investieren, aber da muss das halt Geld sein, wo ich bereit bin, da auch das Risiko einzugehen und so. Also so, ja, dann relativ früh, sage ich mal, mit 16, 17, 18 einfach in so eine finanzielle Eigenständigkeit zu kommen. Das ist, glaube ich, cool. Ja.
Ja, und das ist auch so das Alter, wo es dann auch in den Pflegefamilien in Richtung, wir schauen nach einer Perspektive gemeinsam und planen, wie kann es weitergehen? Wie leben wir weiter gemeinsam? Geht es in Richtung Auszug, Studium, Ausbildung? Und das ist ja gerade auch das Alter, wo einfach viel passiert, ne?
Ja, und wo es ja auch darum geht, haushalten zu können, genau, mit dem Geld und zu wissen, was mache ich dann in der Zukunft mit Geld? Woher kommt das Geld und wie behalte ich auch mein Geld?
Deswegen ist das ja auch genau der Punkt, wo wir in den Schulen ansetzen. Also ich glaube, wahrscheinlich würde die Mehrheit der Menschen, die sich auch wissenschaftlich damit auseinandersetzen, zu eurer Frage sagen, Finanzbildung sollte so früh wie möglich beginnen. Aber wie Anna schon gesagt hat, es im Sinne von, man redet über Geld, man macht so Taschengeldspiele, also eher so Verhalten, Finanzverhaltenstraining, würde ich sagen. Das kann auch, das, wie gesagt, ich glaube, da sollte man sich auch nicht stressen. Aber dann, wenn es sich natürlich anfühlt, dann sollte man mit anfangen. Und da gibt es, glaube ich, nicht wirklich einen zu jungen. Unser Ansatz ist natürlich schon, dass wir glauben, dass die entscheidende Lebensphase, die ist im Übergang von Schule und dem, was danach kommt. Und deswegen ist natürlich mein Nummer eins Tipp, jeder, der noch keinen Zukunftstag an seiner Schule hat und auf diese Lebensphase zusteuert, sollte auf jeden Fall seine Lehrer ansprechen und sagen, ich will einen Zukunftstag in der Schule haben. Das ist die Eigenwerbung hier, weil das, glaube ich, wirklich eine sinnvolle Geschichte ist. Und wir haben uns damals ja bewusst entschieden, wirklich in dieser Übergangsphase den Zukunftstag oder unser Angebot zu platzieren, weil die krassesten Effekte natürlich da sind, wenn man das Wissen direkt ins Handeln umsetzen kann. Und wenn ich jetzt irgendwie mit einem 14-Jährigen darüber rede, wie finde ich eine erste eigene Wohnung, dann ist vielleicht der Aha, das macht jetzt einen Unterschied in meinem Leben, Effekt, ich höre jetzt mal zu, nicht so da. Aber wenn ich jetzt natürlich mit einem 18-Jährigen, der jetzt irgendwie endlich keine Lust mehr hat, zu Hause zu leben, ausziehen möchte und gerade seinen Ausbildungsplatz bekommen hat und jetzt irgendwie verzweifelt, weil er merkt, mein Ausbildungsgehalt und der Wohnungsmarkt, das ist vielleicht nicht der ideale Match, da verfängt das halt dann schon ganz anders. Und deswegen, ich glaube, dass die fruchtbarste Phase ist diese Übergangsphase.
Und wir werden selbstverständlich auch den Zukunftstag und das Buch verlinken bei uns. So, das findet dann seinen Raum. Nicht dafür. Was auch immer wieder Thema ist, in den Pflegefamilien, das Thema Altersvorsorge. Also was die Pflegefamilie betrifft, so welche Vorsorgemodelle oder Finanzprodukte gibt es und welche eignen sich besonders für Menschen, die so ein unregelmäßiges Einkommen haben, was bei den Pflegefamilien ja oft der Fall ist. Wo können die ansetzen? Was gibt es für Möglichkeiten für die? So Basics, die man mit auf den Weg geben könnte.
Das ist tatsächlich ja was mich damals auch motiviert hat zu starten, weil ich das gemerkt habe bei vielen Pflegefamilien. Es gibt auch viele andere Familien, wo das, glaube ich, so ist, aber häufig Familien, wo ein Elternteil ganz committed ist zu der Care-Arbeit bei seinen eigenen Kindern und danach dann vielleicht auch bei den Pflegekindern oder auch andersrum. Und das ist häufig so, dass diese Elternteile, die sich für diese ganz wichtige Aufgabe entscheiden, Familie zu bauen, häufig dann irgendwann in ihr Leben stehen. Ich habe das bei vielen Menschen erlebt und merken, ich schaue mir meinen Rentenbescheid an und ich könnte fast weinen, weil da bleibt echt wenig Geld übrig, weil ich meine, wir haben eh schon strukturelle Probleme in unserem Rentensystem, auch für jemanden, der sein Leben lang einbezahlt hat. Gerade wenn er im Niedriglohnbereich gearbeitet hat, kann es schon kritisch werden. Auch die Leute, die besser verdienen, für die kann es auch kritisch werden, ehrlicherweise, wenn der demografische Wandel so voranschreitet, wie er das aktuell tut. Aber das ist nochmal ein anderes Themenfeld. Aber Fakt ist, gerade für die Leute, die sich entscheiden, sich um Familie zu kümmern, die vielleicht keine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung haben und deswegen nicht die Beiträge haben, ist es so, dass halt keine Rentenpunkte gesammelt werden und dann am Ende ein sehr, sehr, sehr niedriger Rentenanspruch ist. Und ich finde das extrem tragisch, wenn Menschen ihr ganzes Leben gearbeitet haben und dann am Ende ihr ganzes Leben einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft geleistet haben und dann am Ende irgendwie in der Sozialsicherung landen, in der eine Rente. Das ist da ehrlich, weil es eigentlich das Thema, die mich berührt. Und das Beste, was man da machen kann, ist frühzeitig zurücklegen, weil der entscheidende Punkt bei Investitionen, der entscheidendste Punkt bei Altersvorsorge ist die Zeit. Im Buch reden wir viel über den Zinseszinseffekt. Albert Einstein hat das ja immer die stärkste Macht im Universum genannt. Das ist ein bisschen plakativ, aber recht hat er. Es ist einfach so, dass umso früher man anfängt, man ja genau diesen Zinseszinseffekt mitnimmt. Das heißt, ich starte mit 100 Euro, mache im ersten Jahr 5% Rendite. Das heißt, ich habe nach einem Jahr, wenn ich das Geld liegen lasse, schon 105 Euro und dann kriege ich vielleicht im zweiten Jahr wieder die 5% Rendite, aber die sind nicht mehr auf die 100 Euro, sondern schon auf die 105 Euro und so wird es immer und immer und immer mehr. Und der entscheidende Punkt dabei ist Regelmäßigkeit, also dass man dranbleibt und Laufzeit, also wie lange macht man das? Und es ist einfach so, dass Menschen, wenn sie sich das erste Mal mit 50 damit auseinandersetzen oder mit 55 und merken, ich möchte gerne 10 Jahre in Rente gehen, dass dann das, was sie monatlich zurücklegen müssen, um irgendwie auf ein vernünftiges Vermögen zu kommen, wo sie im Alter gut von leben können, für die allermeisten Menschen nicht mehr stemmbar ist. Und es sieht ganz, ganz, ganz anders aus, wenn ich mit 25 oder 20 starte, dann sind die, dann machen schon 50, 100 Euro im Monat. Das kann man dann ja, wenn das Einkommen steigt, auch erhöhen. Einen gewaltigen Unterschied. Und deswegen, das ist so der Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt. Ab dem Moment, wo man ein signifikantes Einkommen hat, eigentlich sogar ab dem Moment, wo man überhaupt ein Einkommen hat, aber sagen wir mal, spätestens ab dem Moment, wo man Geld verdient, sollte man sich an diese Rücklageregeln halten. Und es ist ja so, dass empfohlen wird, dass man irgendwie eine Sparquote von 30% hat. Ich weiß, dass das für viele Menschen heutzutage sehr, sehr hart ist, mit gestiegenen Lebenshaltungskosten und Mieten und so. Und vielleicht müssen es dann nicht die 30% sein, aber so 10%, 15%, 20% und dann erstmal, wie Anna sagt, Notgroschen aufbauen. Das sind ja diese, dass man sagt, man sollte 3 Monatsgehälter auf ein Tagesgeldkonto haben. Einfach, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht, wenn irgendwas ist. Jeder kennt, oder die Menschen, die diesen Notgroschen nicht haben, kennen die Panik, die dann entsteht. Und wenn man weiß, ich hab die Disziplin aufgebracht und einfach mir 2-3 Monatsgehälter zurückgelegt, dann kommt man auch, gerade wenn man nicht so ein geregeltes Einkommen hat, dann kommt man nicht so aus der Ruhe, wenn mal was wegbricht. Und dann, sobald man diesen Notgroschen aufgebaut hat, wirklich diese 10-20% beibehalten und dann in einen breit gestreuten ETF investieren. Ich meine, es ist wirklich, es ist ehrlicherweise, also man muss natürlich ein paar Regeln beachten. Und also Nummer 1, man sollte dafür sorgen, dass es ein kostengünstiges Sparprodukt ist. Also man sollte jetzt nicht bei seinen örtlichen Versicherungsvertreter oder Bankvertreter irgendeinen teuren Fonds verkaufen lassen, der dann irgendwie mehr Gebühren hat als Rendite. Das, den Fehler machen, glaube ich, auch viele, weil sie glauben, sie müssten das irgendwie, weil es so schwierig ist. Nee, du gehst ins Internet, lädst dir irgendeine von diesen Trading-Apps runter oder machst dir einen Online-Broker. Dann suchst du dir, dann gehst du auf einen Vergleich, gehst auf finanztipp.de oder viele andere Seiten, aber mit Finanztipp haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht und schaust dir an, was ist da ein vernünftiger Broker, der keine Gebühren hat? Du schaust dir an, was ist ein vernünftiger, breit gestreuter Fonds? Am besten irgendein Investmentfonds, ein ETF, der möglichst breit die Welt abbildet. MSCI World ist da ja zum Beispiel sehr beliebt, aber es gibt auch viele andere. Und in diesem Fonds, da suche ich mir am besten 2 raus, um mein Risiko zu minimieren und decke in jedem von diesen Fonds 5-10% von meinem monatlichen Einkommen. Und dann vergesse ich den, weil das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Wenn man jetzt irgendwie Nachrichten liest, die Märkte schwanken, dann zum schlechten Zeitpunkt verkaufen, dann ist alles verloren. Aber man will ja fürs Alter vorsorgen. Das heißt, es ist komplett egal, ob nach 10 Jahren dann dieser Fonds mal runtergeht. Man hat ja noch 20 Jahre mehr Zeit und über einen langen Zeitraum, zumindest rückblickend, konnte man damit eigentlich nicht verlieren. Und ich glaube, wenn man das macht, dann sieht es ganz anders aus. Man muss halt einfach die Disziplin aufbringen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn das Thema noch verdammt weit weg ist.
Ja, 2 Punkte noch dazu ganz kurz im Anschluss.
Ja.
Das erste ist, auch wenn man jetzt nicht mehr 20, 25 ist, was ja vielleicht auch auf viele eurer Pflegeeltern zutrifft. Ich glaube, natürlich ist es optimal, wenn es früh losgeht und natürlich arbeitet das Geld dann noch besser für dich, aber auch nicht mit 45 oder 50 denken, oh, jetzt ist eh alles zu spät, ich habe es verpasst, sondern dann trotzdem anfangen. Ja, also es kann ja trotzdem noch einen positiven Unterschied machen. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Und das andere ist auch beim Einzahlen in den Fonds. Also wenn man jetzt unregelmäßiges Einkommen hat, kann man da ja auch im Monat unterschiedliche Beträge einzahlen und sagen, okay, diesen Monat ist halt weniger da. Deswegen, ich versuche aber trotzdem einen Teil wegzulegen. Und am besten ist es natürlich, wenn man es schafft, einfach einen fixen Betrag monatlich, und zwar am besten am Monatsanfang einzuzahlen. Also wirklich zu sagen, das ist jetzt eine fixe Ausgabe, ist es ja gar nicht, weil das Geld ist ja am Ende noch da, aber eine fixe Ausgabe, die ich zumindest von meinem monatlichen Budget jetzt erstmal abziehe und wirklich da gar nicht so viel drüber nachdenken, habe ich es jetzt diesen Monat übrig oder nicht, sondern wirklich zu versuchen, da einen Betrag zu etablieren. Das ist ja in der Regel auch ein Dauerauftrag, den man gar nicht aktiv überweisen muss, sondern wenn man so einen Sparplan einrichtet, dann wird das automatisch abgebucht und dann wirklich zu sagen, das ist eine fixe Ausgabe, die ich am Monatsanfang direkt immer leiste, sodass das Geld dann halt schon mal weggelegt ist.
Mhm. Genau, dann würdet ihr, so wie ich das raushöre, wir waren jetzt durchgehend beim ETF, würdet ihr sagen, das wäre so die Basis, auf die man aufbauen kann für Pflegefamilien, sich damit zu beschäftigen und eben auch dieses Variable, dass man sagt, okay, in diesem Monat sind es eben nur 20 Euro, dann den nächsten Monat können es auch 150 sein und sich damit passiv eben was aufzubauen. Ja, und da sind ja auch die Spanne, wo liegt der Schnitt? Bei 6% pro Jahr kann es sein, dass man da auch ordentlich Gewinne generieren kann. Ja.
Ja, also der ETF ist halt deswegen ein gutes Produkt, weil er einfach kostengünstig ist und ja wenig Gebühren oder im besten Fall gar keine Gebühren hat.
Ja.
Und gleichzeitig bist du halt super flexibel. Also wenn du halt, also es gibt ja andere Sparprodukte, die dann irgendwie an irgendwelche Voraussetzungen geknüpft sind und so. Und du hast halt auf den ETF einfach, wie gesagt, auch da, wir empfehlen halt nicht drauf zuzugreifen, aber du hast theoretisch den Zugriff drauf. Du hast es halt komplett in deiner eigenen Hand, wie viel du einzahlst, ob und wie viel du auszahlst. Und deswegen ist es einfach, du musst gar keine Gebühren dafür zahlen, dass irgendjemand dieses Geld verwaltet eigentlich, sondern im ETF arbeitet es halt für sich selbst. Du bezahlst da keine unnötigen Gebühren, sondern sparst wirklich für dich und fürs Alter. Deswegen ist das aus unserer Sicht, macht es keinen Sinn, da irgendwelche spezialisierten Finanzprodukte sich zuzulegen.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder. Und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien- und Freundeskreise tragen.
Diese Kostensache muss man halt auch verstehen. Ich glaube, da machen viele Leute, also ich glaube, es wurde in Deutschland viel Boden verbrannt, weil Menschen anderen Menschen im Finanzbereich Quatsch verkauft haben und dann Menschen schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und es gibt da ja im Kern zwei Beispiele, die man gut nennen kann. Nummer eins gab es ja mal, ich glaube, in meiner Elterngeneration war das Thema noch sehr präsent, deswegen bestimmt auch bei vielen Pflegefamilien zu diesem Hype um die Telekom-Aktie, wo irgendwie geraten wurde, dass sich jeder Deutsche gefühlt eine Telekom-Aktie kaufen sollte oder auch mehrere. Und da viele Leute mit Geld verdient haben. Mittlerweile hat sich die Telekom ganz gut erholt, aber es war eine andere Geschichte. Was das Problem da ist, ist natürlich, dass man niemals, außer man ist Profi oder hat zu viel Geld übrig, in Einzelpositionen investieren sollte. Weil eine einzelne Aktie kann Gewinn machen, kann aber auch Verlusten machen. Das ist extrem riskant. Genauso sollte man eigentlich auch nicht als einzelnes Anlageprodukt in einem Land investieren. Man könnte zum Beispiel sagen, ich kaufe mir jetzt einen DAX-ETF, wo ja nur die deutschen Aktien drin sind. Das werde ich auch nicht machen, weil ob sich die deutsche Wirtschaft gut oder schlecht entwickelt, also dass die ganze deutsche Wirtschaft jetzt, also ein einzelnes Unternehmen, wenn ich mir jetzt eine Wirecard-Aktie gekauft habe, dass ein einzelnes Unternehmen ganz pleite geht und deswegen mein ganzes Investment weg ist, das ist noch gut vorstellbar. Dass jetzt die ganze deutsche Wirtschaft plötzlich morgen nicht mehr da ist, das ist unwahrscheinlich. Aber das ist auf jeden Fall immer noch mehr Schwankungen unterlegt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in den MSCI World investiere, das ist ja ein Fonds, der nicht nur die deutsche Wirtschaft abbildet, sondern der die größten Aktienunternehmen der ganzen Welt abbildet, ein bisschen Schwerpunkt auf Amerika, aber der ganzen Welt, dann ist die Situation natürlich schon so, dass das Risiko, dass jetzt plötzlich die ganze Weltwirtschaft aufhört zu existieren, über alle Branchen hinweg, das ist ausgeschlossen. Und deswegen ist der erste Fehler, den die Leute gemacht haben, wo sie sich verbrannt haben, ist, sie haben irgendwie Einzelaktien gekauft, weil ihnen jemand erzählt hat, das wäre sinnvoll. Und dann haben sie ja Geld verloren und denken jetzt, Geldanlage ist Spekulation oder ist nur Zockerei. Und das ist natürlich Quatsch. Das ist so, wenn man es halt falsch macht. Und das zweite Problem, was viele Leute gemacht haben, ist, dass sie natürlich irgendwie auf ihren Bankberater vertraut haben. Und ich möchte, also da sind nicht alle schwarze Schafe. Es gibt auch sehr anständige, gute Bankberater. Aber der Punkt ist halt schon, dass wir die Kostendimension haben, weil Finanzprodukte können Geld kosten. Wenn man bestimmte Fonds kauft, gerade so gemanagte Fonds, will natürlich die Bank, die das verkauft, daran mitverdienen, will derjenige, der diesen Fonds betreut, damit Geld verdienen. Deswegen hat der Fonds dann Gebühren. Und die kann man ausdrücken in eine Regel im Prozentsatz. Und ich möchte es noch einmal ganz deutlich machen. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen Fonds verkaufen lasse, der im Durchschnitt in den letzten Jahren 4% Rendite gemacht hat, was vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und man weiß auch nicht, ob das in Zukunft noch so ist, aber in der Vergangenheit immerhin. Und dann habe ich aber auf diesen Fonds 2 oder 3% Gebühren. Und dann habe ich noch eine Inflation von 2 oder 3% oder mehr, wenn es schlecht läuft. Dann bedeutet das nichts anderes, als dass meine 4% Rendite um 3% Gebühren gemindert werden, dann nochmal um 3% Inflation. Und dann wird aus 4+ plötzlich 2-, was die Kaufkraft, also was ich mir von dem Geld leisten kann. Natürlich nicht von dem Geld, was mir angezeigt wird, aber was ich mir davon leisten kann. Und das ist ein Problem. Und deswegen würden wir für die allermeisten Menschen raten, das ändert sich erst, wenn man wirklich viel Geld zur Verfügung hat, dass man einfach auf gar keinen Fall Einzelaktien kauft, sondern breit gestreute Fonds. Und dass man die dann mit möglichst niedrigen Gebühren kauft. Und die geringste Gebührenstruktur sind nun mal bei ETFs, weil die nicht gemanagt werden und deswegen häufig nahezu kostenlos sind.
Ja.
Ja. Ich finde das total wichtig und auch gut, dass ihr das sagt. Und vor allem, wann man anfangen soll. Ich erinnere mich daran, wann ich mich damit auseinandergesetzt habe, vor 5 Jahren.
Mhm.
Und mein Finanzberater hat auch gesagt, naja, eigentlich muss man halt viel früher schon dran denken. Aber ich hätte niemals nach der Schule oder während des Studiums irgendwie darüber nachgedacht, weil die Rente so weit weg ist. Und ich investiere auch erst seit 5 Jahren, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, und das geht, glaube ich, vielen so. Aber wie gesagt, Hauptsache man tut es dann trotzdem irgendwann.
Genau. Ja, was ich mich frage, ihr habt ja eben gesagt, über Geld spricht man nicht oder vielleicht ja doch. Was ist denn von eurer Seite aus auch irgendwie wichtig, wenn man über Geld oder über den Umgang mit Geld mit Kindern spricht, um wie man da, wie soll ich sagen, also die finanziellen Ängste oder auch falsche Vorstellungen irgendwie vermeidet? Also was sollte man vermeiden, was sollte man ansprechen oder nicht ansprechen, wenn man mit den Kindern auch über Geld spricht? Weil wir hatten ja jetzt auch das Thema, das Geld geht dann weg. Oder wenn man jetzt zum Beispiel darüber spricht, wenn man in Aktien investiert, die dann irgendwie wieder einbrechen und man Geld verliert. Also das schürt ja auch Ängste. Habt ihr da auch Tipps?
Ich würde sagen, der Schlüssel ist irgendwie bei fast allen Leben einen realistischen Eindruck zu schaffen. Ich halte nichts davon, dass man Kindern jetzt irgendwie Dinge krass unterkomplex erklärt und dann am Ende nichts mehr mit der Realität zu tun hat, um irgendwie künstlich Ängste zu nehmen, weil man wird ja früher oder später mit der Realität konfrontiert. Ich würde einfach probieren, möglichst altersgerecht zu erklären, wie das funktioniert. Und also wir haben ja zum Beispiel in unserem Buch und beim Zukunftstag dieses Beispiel mit Omas Bratwurstladen. Und das kann man nutzen. Ich erzähle es einfach mal kurz. Das ist, glaube ich, gerade für ältere Kinder ganz gut geeignet, weil wir haben uns überlegt, wie kann man die Chancen und Risiken von Aktien erklären. Und wir fangen an, dass wir sagen, unsere Oma macht die beste Bratwurst der Stadt und hat deswegen einen Bratwurstladen, wo sie diese Bratwurst verkauft. Also wie gesagt, die ganze Geschichte ist in unserem Buch und im Finanzkapitel. Und Oma denkt sich jetzt irgendwann, ich möchte, dass es meine Bratwurst auch in anderen Städten gibt. Und deswegen braucht Oma natürlich Geld, um weitere Bratwurstläden zu erschaffen. Und was Oma macht, ist, sie macht aus ihrem Bratwurstladen eine Aktiengesellschaft. Und eine Aktiengesellschaft ist ja nichts anderes, als dass Oma von ihren Unternehmen Anteile verkauft. Das heißt, Oma sagt, okay, ich möchte 70% von meinem Bratwurstladen behalten, aber die anderen 30%, die können sich jetzt Menschen kaufen. Und Oma sagt quasi, mein Bratwurstladen ist 500 Euro wert, ich verkaufe 30%, das heißt, jeder Anteil à 10% ist 10 Euro wert. Und die können jetzt Menschen kaufen. Nichts anderes ist eine Aktie. Eine Aktie ist nichts anderes, außer man hat einen Teil von einem Unternehmen. Nur mit dem Unterschied, wenn ich jetzt eine Aktie von der Telekom kaufe, da habe ich damit nicht ein Zehntel, sondern ein Millionstel oder noch weniger, weil es halt einfach ein sehr wertvolles Unternehmen ist und es sehr, sehr viele Aktien gibt. Und jetzt wird sehr, sehr deutlich, wenn ich nur Aktien von Omas Bratwurstladen kaufe, gibt es natürlich 2 Risiken. Nummer 1, das Marktrisiko und Nummer 2, das Unternehmensrisiko. Das Unternehmensrisiko ist jetzt, Oma stirbt oder hart gesagt. Oder Oma macht jetzt einen groben Fehler und niemand kauft mehr und Omas Bratwurst, sie ändert das Rezept und schmeckt plötzlich scheiße und niemand kauft jetzt mehr bei Oma, sondern alle kaufen bei dem Bratwurstladen nebenan. Das wäre das Unternehmensrisiko. Das kann bei einem einzelnen Unternehmen immer passieren. Marktrisiko wäre zum Beispiel sowas wie, Oma ist jetzt nur tätig in Bielefeld. Und in Bielefeld ist jetzt plötzlich eine Wirtschaftskrise und deswegen haben die Menschen in Bielefeld kein Geld mehr, um essen zu gehen und deswegen kaufen die grundsätzlich keine Bratwurst und deswegen geht's Omas Bratwurstladen auch schlecht. So, das sind die beiden Gefahren. Das kann man ja ganz nüchtern sagen. Wenn ich in eine einzelne Aktie investiere, kann das passieren. Das ist einfach so. Da kann das Geld weg sein. Wenn ich jetzt aber sage, möchte breiter investieren. Das ist zum Beispiel in einen Fonds. Und in den Fonds packe ich jetzt eine Aktie. Fonds heißt ja nichts anderes als Topf. Und in diesen Topf packe ich jetzt eine Aktie von Omas Bratwurstladen rein. Dann packe ich jetzt auch noch eine Aktie rein von Bratwurstladen in Berlin, um dieses Ortsrisiko nicht zu haben. Und vielleicht auch noch von oder von Hamburgerladen in Amerika. Und das ist jetzt ja nur Essen, aber ich möchte mich noch breiter aufstellen. Ich packe jetzt auch noch eine Aktie rein vom Autounternehmen und dann am besten auch von verschiedenen und vom Handyunternehmen. Und stelle mich möglichst breit auf, dass ich verschiedene Branchen habe. Und das alles packe ich in diesen Topf, in diesen Fonds. Und dieser Fonds macht nichts anderes, außer wiederum Anteile von sich zu verkaufen. Das heißt, wenn ich quasi einen Anteil von diesem Fonds habe, dann habe ich ja investiert in, da habe ich mit einer Investition nicht nur in Omas Bratwurstladen investiert, sondern auch in Billys Burger aus Amerika, in den Handygeschäften, das Autogeschäft, in ganz, ganz viele Branchen. Und das Risiko, dass alle diese Branchen, alle diese Unternehmen jetzt plötzlich pleite gehen und nicht mehr da sind, das ist ja fast ausgeschlossen. Oder anders gesagt, sind andere Risiken im Leben viel, viel größer, weil zum Beispiel arbeitet man in der Regel bei einem Job und wenn sein Arbeitgeber pleite geht, also das Risiko, dass man seinen Job verliert, ist viel, viel größer, als dass plötzlich alle Unternehmen, die im MSCI World sind, pleite gehen.
Genau, und die Story ging jetzt sehr viel halt wieder um den Aktienmarkt, vielleicht um auch nochmal auf die grundsätzliche Frage zurückzukommen. Glaube ich, dass um die Angst, ich glaube, jedes Kind kennt das auch so ein bisschen, diese Angst, was ist, wenn kein Geld mehr da ist oder man kriegt das mit, dass irgendwelche Rechnungen kommen und das Unruhe zu Hause und Spannungen auslöst und so. Und ich glaube, auch dagegen ist es ehrlicherweise das, worüber wir ganz viel gesprochen haben, diese praktische Komponente für die ganze Familie das Heilsamste, nämlich dass da wirklich ein Puffer ist, wo sich alle drauf verlassen können, sage ich mal, dass halt eine einzelne Rechnung nicht so große Sorge verursacht, weil eben der Notgroschen da ist und darüber hinaus im besten Fall noch ein Sparplan und so. Also deswegen, das stellt wieder hervor, es ist hart. Also gerade, sich Dinge abzusparen, um mittel- und langfristig sozusagen das zurückzulegen, ist jetzt nicht leicht. Aber es lohnt sich halt, weil es halt diese Sorge und die Ängste einfach für die ganze Familie reduziert.
Ich würde auch gerne nochmal kurz darauf zurückkommen, auf das Thema, also diese Zeit, Altersspanne 16, 18, wenn es Richtung Auszug geht, Volljährigkeit geht. So, was würdet ihr sagen, sind so die Basics, die 18-Jährige beherrschen sollten oder 18 plus, wenn sie ausziehen oder wenn sie die Ausbildung beginnen oder beenden? Was ist da wichtig?
Ja, ich glaube, über die Basics haben wir tatsächlich ja schon viel gesprochen. Ja. Also sind wir wieder beim Thema Spardisziplin und so. Und aber um das umzusetzen, ist es vielleicht gar nicht ein Basic so sehr, sondern vor allem ein Mindset. Also wirklich sich bewusst zu machen, es ist nicht so kompliziert. Ich kann mich mit meinen Finanzen selbst beschäftigen. Ich brauche dafür auch keinen teuer bezahlten Finanzberater, sondern ich brauche dafür vielleicht ein Buch, vielleicht einen Zukunftstag, vielleicht auch einfach YouTube-Videos, die gut ausgewählt sind. Ja. Denn natürlich muss man auch da vorsichtig sein, absolut. Aber wie gesagt, Finanztipp ist zum Beispiel immer eine gute Quelle, die unabhängig und gut aufbereitetes Finanzwissen vermitteln. Das können wir empfehlen. Also, und dann braucht es tatsächlich gar nicht viel. Also dann gucke ich mir mal so ein YouTube-Video an, wie fange ich an? Und dann dann fange ich halt an. Also das ist schon auch das, wo wir vorhin ja kurz auch drüber gesprochen haben, alles wissen und sich alles damit auseinandersetzen, bringt halt nichts, wenn ich dann nicht auch diesen Schritt gehe, tatsächlich ins Handeln zu kommen, mir tatsächlich mal das Tagesgeldkonto einzurichten oder eben grundsätzlich routiniert was zurückzulegen. Also ja, genau, es braucht die entschlossene Handlung im Anschluss und dann ist man eigentlich auf jeden Fall schon mal signifikant besser aufgestellt als diejenigen, die sich nicht damit beschäftigen.
Aber was gut ist, dass wir das mal vielleicht jetzt nochmal zusammenfassend wiederholen und dass du auch nochmal Finanztipp erwähnst und dass, wenn du sagst, YouTube-Videos angucken, ja, da gibt's auch schwarze Schafe, ne? Also da gibt's ja dann auch viele, die dann zu irgendeinem Shop oder zu einem Workshop weiterleiten und kauf den Kurs, dann kriegst du den nächsten und so weiter. Und Finanztipp ist so auch meiner Erfahrung nach eine gute Adresse, wo man wirklich draufgehen kann und auch Basic-Wissen mitnehmen kann, ja.
Woran man das prüfen kann, das Motto an Finanztipp, die ja auch von der Kernstruktur eine gemeinnützige Stiftung dahinter haben, ist: Finanzen kannst du selbst. Und ich würde jedes Angebot an diesen Maxim testen, weil das, was Menschen dir erzählen, die dir was verkaufen wollen, ist das alles so kompliziert, lass mich das mal lieber machen oder kauf meinen Kurs. Und das ist falsch. Also deswegen, lest unser Buch und dann, wenn ihr danach noch tiefgehende Fragen habt, holt die Zukunftstag in eurer Schule und dann, wenn ihr älter seid und beides nicht mehr so ganz passt, dann schaut bei Finanztipp vorbei, weil das, was diese drei Medien gemeinsam haben, ist diese Aussage, du kannst es selbst und sei selbstbewusst und das ist das A und O. Und immer, wenn dir jemand was verkaufen will oder dir sagt, es ist so kompliziert und dir damit was verkaufen will, dann würde ich schreiend oder nicht schreiend wegrennen.
Jetzt hast du so ein bisschen die nächste Frage, die bei uns im Raum steht, vorweggenommen. Genau, wo können auch Pflegefamilien sich damit beschäftigen? Aber die können ja am Ende, so wie ich verstehe, auch die Kanäle nutzen, die eben die Pflegekinder oder die Kinder, jungen Erwachsenen für sich nutzen können.
Genau, deswegen wäre jetzt noch meine Frage zum Abschluss: Welche zentrale Botschaften oder welche zentrale Botschaft aus eurem Buch möchtet ihr Pflegefamilien mit auf den Weg geben?
Ja, also das ist in jedem Fall offen über Geld sprechen, das zum Thema am Abendbrottisch machen. Und wie gesagt, wir haben auch von Familien gehört, die irgendwie jedes Wochenende ein paar Seiten gemeinsam in unserem Buch lesen. Das geht sicherlich auch mit einigen anderen Büchern, zum Beispiel auch welche, die dann eben den entsprechenden Altersgruppen angemessen sind. Also sich gemeinsam aktiv mit dem Thema zu beschäftigen, anstatt es totzuschweigen und dann ins Machen zu kommen, anstatt nur drüber nachzudenken oder sogar einfach insgesamt Berührungsängste zu haben und sich gar nicht damit zu beschäftigen. Also, ja.
Und Eltern sind Vorbilder. Das ist ganz, ganz wichtig. Kinder spiegeln ganz oft das Verhalten der Eltern. Ich meine, da setzt ihr euch ja wahrscheinlich mit euren Familien auch viel mit auseinander. Und ihr setzt euch damit auseinander, was schlechte Vorbilder kaputt machen können und was gute Vorbilder vielleicht wieder fixen können. Und das ist wie in allen Lebensbereichen so. Wenn man selber sagt, ich rede nicht über mein Geld, ich mache da nichts und ich habe da Angst und komme nicht ins Machen, dann muss man auch nicht, also wir sagen, schlechte finanzielle Bildung vererbt sich von Generation zu Generation. Und unser Wunsch ist, das so ein bisschen zu unterbrechen. Und deswegen ist wichtig, selbst wenn man selber gerade in der Situation sich angesprochen fühlt und merkt, ich habe gar keine Ahnung und ich fühle mich auch unwohl mit dem Thema, ich würde eigentlich gerne mit meinen Kindern drüber reden. Und jetzt sagt er, naja, ich muss selber Vorbild sein. Dann erstens fühle ich verstanden, es geht den allermeisten in Deutschland so. Und zweitens, probier doch selber erstmal die ersten Schritte zu gehen. Lest dir die ersten Sachen durch. Probier mal einen kleinen Betrag, der nicht weh tut, 50 Euro im Monat, in einen Fonds zu investieren und mach das ein paar Monate. Und wenn du dann erste positive Erfahrungen gemacht hast, dann red mit deinen Kindern und dann ist das alles gut. Also lass dich auf keinen Fall davon abschrecken, selbst wie Anna auch schon gesagt hat. Ich meine, ja, umso früher, desto besser, aber es ist auch nie zu spät.
Das heißt, jeder kleine Schritt ist wichtig. Genau. Und darüber zu sprechen. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank euch beiden. Das war auf jeden Fall auch für mich nochmal hilfreich, das Buch durchzulesen und mich damit auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, dass viele Zuhörerinnen auch den Griff Richtung Dein Crashkurs fürs Leben machen.
Um nochmal was zu lernen. Ja.
Das würde uns sehr freuen.
Euch alles Gute.
Alles Gute.
Danke gleichfalls.
Alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.